ich glaube, der wichtigere Schluss ist eher, wir werden halt jetzt nicht den Rückgang durch Abwanderungsbewegungen erklären können, sondern wir werden schon auf die Justiz selbst schauen müssen. Mhm. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ne? Da haben wir jetzt niemanden, der uns irgendwas wegnimmt, in Anführungsstrichen, mhm. sondern es gibt offensichtlich schon Probleme im Verfahren, die davon abhalten, eine Klage zu erheben.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Klageeingänge bei deutschen Zivilgerichten. Und in den vergangenen 2 Jahrzehnten sind diese Eingangszahlen stetig gesunken. Es wird in Deutschland mit anderen Worten immer weniger geklagt. In den Jahren von 1997 bis 2017 sind bei den Amtsgerichten um bis zu 44% weniger Klagen eingegangen und bei den Landgerichten um 27%. Das ist schon ein sagenhafter Rückgang. Und wie ist dieser Rückgang der Eingangszahlen zu erklären oder und auch zu bewerten? Ist es gut oder ist das schlecht und für wen? Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, kurz BMJV, hat für diese 2 Fragen im September 2020 ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, das die Hallenser Professorinnen Dr. Caroline Melle-Hanig und Dr. Armin Höland federführend mit der ehemaligen Präsidentin des Kammergerichts Berlin, Dr. Monika Nöhre, und der Intervall GmbH durchführen. Das Projekt ist auf 30 Monate angelegt und das heißt, wir sind mitten in der zweiten Halbzeit damit. Untersucht werden vor allen Dingen 2 Fragen. Welche Einflussfaktoren innerhalb und außerhalb der Justiz haben diese Klage, also dieser Rückgang der Klageeingangszahlen? Und welche Erwartungen haben die Rechtssuchenden oder nicht mehr Rechtssuchenden an die Justiz? Also es ist auch ein gewisser Prüfstand für die Justizverfassung in Deutschland. Und über diese Fragen möchte ich mit Frau Dr. Caroline Melle-Hanig jetzt sprechen. Hallo Caroline.
Hallo Sascha.
Zunächst in diesen Zeiten und weil ich weiß, dass in Halle wieder die Präsenzstunden losgehen. Wie geht's dir?
Ganz gut. Also ich bin tatsächlich in meinem Büro. Wir haben ein Präsenzsemester geschafft. Letzte Woche hat es geendet. Ich musste 2-mal auf online umswitchen, aber ansonsten haben wir es tatsächlich hinbekommen. Und das hat nicht nur mir sehr viel Freude gemacht, sondern ich hatte auch den Eindruck, dass die Studierenden das wirklich genießen, jetzt einander wiederzusehen, aber auch eben eine Diskussion vor Ort zu haben. Mhm. Ja, also so gesehen geht's gut.
Geht's gut. Und mitten in diese Pandemie, September 2020, ist dieses Projekt, das ich eingangs erwähnt habe, ist gestartet. Du bist da mittendrin, ihr seid mittendrin. Wie ist denn der Stand des Projektes?
Also wir sind tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zwischendrin, weil wir jetzt gerade unseren Zwischenbericht abgegeben haben. Also wir haben bestimmte Berichtspflichten, das ist auch ganz gut so, weil man dann eben mit dem Auftraggeber, übrigens inzwischen eben nur noch BMJ, nicht mehr mit V,
weil man da eben... Werde ich an das Ministerium weitergeben, dass sie das auf der Webseite ändern.
Ja, das ist doch mal eine Idee. Also, Zwischenbericht abgegeben, in der Tat. Und wir haben jetzt nächste Woche die nächste Beiratssitzung. Es gibt ja auch einen Beirat aus der Praxis zu dem Projekt. Ja, so ist der Stand jetzt. Also bis Ende dieses Jahres ist dann der Endbericht fällig und der wird dann nochmal diskutiert und wird dann im Frühjahr 2023 ist dann das gesamte Projekt abgeschlossen. Gehen wir, und wir sind jetzt auch, was die Arbeitsschritte angeht, so ja, bisschen so, über die Hälfte auf jeden Fall.
Das ist ja ein weites Feld, wenn man jetzt gucken will, woran liegt das? Das ist ja nicht nur das Wollen oder Nichtwollen der potenziellen Kläger. Da sind viele Einflussfaktoren und ja, wolltet das und musstet das sozusagen untersuchen. Wie seid ihr denn vorgegangen? Was ist so die Struktur des Projektes, wo ihr ansetzt, die Fragen zu beantworten?
Ja, in der Tat. Also wir haben eine ganze Reihe ganz unterschiedlicher Methoden angewandt, aber auch unterschiedliche Bereiche Perspektiven, Akteure uns in den Blick genommen. Das fing an, dass wir tatsächlich jetzt, sagen wir mal so klassisch juristisch, uns erstmal angeschaut haben, was sagt denn die Literatur zum Thema, was gibt es für Thesen, die gegebenenfalls untersucht werden können. Dann aber auch, gibt es vielleicht einfach ganz einfache Erklärung im Sinne von, es sind bestimmte Gesetze erlassen worden, es sind bestimmte richterliche Entscheidungen ergangen, die vielleicht dazu geführt haben, dass in manchen Bereichen nicht mehr so viel geklagt wird oder eben auch Hindernisse für Klagen entstanden sind. Der jetzt weniger juristische, aber eher stärker halt empirische Teil ist dann tatsächlich vielleicht auch der spannendere. Jedenfalls, wenn man bei so einem Projekt methodisch arbeitet, dann ist es einfach immer sinnvoll, datenbasiert zu arbeiten. Und da haben wir eben eine Reihe von Umfragen durchgeführt, also quantitative Erhebungen, Bevölkerungsbefragungen, Befragungen bei der Anwaltschaft und auch bei den Unternehmen und dann aber halt auch sehr viele Interviews, also qualitative Erhebungen mit Anwälten, mit Schlichtern, mit Verbraucherzentralen, mit Richterinnen und Richtern, ja, durchgeführt. Und dann gibt es noch den großen Block der Aktenanalyse. Also wie haben sich eigentlich jetzt wirklich die Verfahrensakten entwickelt? Und vielleicht jetzt ergänzend noch, ein wichtiger Teil ist natürlich auch noch eine statistische Analyse. Das heißt, also wie haben sich jetzt wirklich die Eingangszahlen sortiert nach Sachgebieten, nach Regionen, nach Streitwerten und Ähnlichem entwickelt? Und da kommt dann doch auch einiges zusammen, an Datenmengen, an Erkenntnissen, was dann eben auch einander wiederum ergänzen kann.
Da der Bericht ja noch nicht fertig ist, lässt sich wahrscheinlich auch noch nicht so ein abschließendes Urteil da feststellen. Vielleicht gehen wir aber so einzelne Punkte durch, die sich vielleicht bestätigt haben von den Hypothesen, denn es ist ja schon auch, ne, du hast das ja auch mit Herrn Höhland in einem Symposium schon 2017 dargelegt, verschiedene Gründe, die es geben kann, warum dieser Klagerückgang so dramatisch ist. Also das sind verschiedene Ideen. Was hat sich denn überraschenderweise bestätigt oder auch nicht bestätigt, so bis hierher?
Also, was sich bestätigt hat, ist, dass es diesen Rückgang gibt. Und zwar generell und wirklich über alle Streitwerte und über alle Sachgebiete hinweg. Das war nämlich durchaus zwischendurch mal wieder ein bisschen fraglich geworden, weil die eine oder andere Stimme gesagt hat, naja, wir haben doch jetzt Zehntausende von Dieselverfahren, Hunderttausende von Fluggastrechteklagen, damit ist das Ganze doch gar nicht so schlimm. Also ob das schlimm ist oder nicht, ist ja ohnehin nochmal eine andere Frage, aber jedenfalls haben diese einzelnen Wellen und Dellen, die wir da gesehen haben, und die haben wir schon gesehen, aber die haben eben diese generelle Tendenz nicht aufgehoben. Ne? Ja. Also wenn man auf die lange Sicht guckt, seit 1995 haben wir einen kontinuierlichen Rückgang. Bei den Landgerichten ist es jetzt zwischen 2017 und 2020 tatsächlich wegen dieser Massenklagen gerade in den Dieselfällen nochmal hochgegangen, hat aber nicht den Stand jemals wieder erreicht, den wir da mal hatten. Ne?
Aber vielleicht, dass man es kurz eingrenzt. Wir reden also nur von Zivilklagen. Wir reden nicht von Verwaltungsklagen, strafrechtliche Verfahren, sondern sind bei den rein Zivilgerichten. Aber dort durch die einzelnen Sachgebiete durchweg, also im Handelsrecht, die ordentlich, also die normale Zuständigkeit, wie es manchmal in den Akten heißt, also wo praktisch Wald- und Wiesenanträge, all das geht im Großen und Ganzen zurück. Und das schließt nicht aus, dass einzelne Akteure zum Beispiel an Stellen sind, wo sie sagen, oh, mir wächst aber die Arbeit über den Kopf, das kann gar nicht sein.
Also völlig richtig, das ist ohnehin eine ganz wichtige einfach festzuhaltender Punkt. Das bedeutet jetzt in keiner Weise, dass Richter weniger arbeiten oder weniger Arbeit haben. Also zum einen wissen wir ja gar nicht, wie schwer die noch vorhandenen Verfahren zu handeln sind. Zum anderen gibt es da ja ein Verteilungsschema, was sich nicht geändert hat. Das heißt, durch sinkende Eingangszahlen ist es jetzt nun keineswegs so, dass irgendwie in der Justiz nicht mehr genug zu tun wäre. Also mal abgesehen davon, dass ohnehin die Eingänge sich ja verteilen, nicht immer in gerechter Art und Weise. Das heißt, es kann einfach mal sein, dass ein Gericht total überschwemmt wird, wie wir das jetzt gerade bei diesen Massenklagen auch gesehen haben. Ansonsten ja, also in der Tat, es geht jetzt nicht um Kriminelle, um Strafverfahren, es geht auch nicht um Verwaltungsakte oder Bußgelder oder Ähnliches, sondern es geht um Zivilverfahren. Da aber jetzt wirklich nur um die erste Instanz, also nicht Berufung und Revision, sondern nur wirklich die Eingänge. Also wann gehen Bürger häufig ja vermittelt durch Anwälte und wann gehen Unternehmen zu Gericht, um dort Rechtsschutz zu suchen?
Da haben wir schon zwei Punkte, die ja in der Literatur als Thesen immer wieder gestellt wurden. Einmal Unternehmen, also die Konjunktur, die wirtschaftliche Verfassung hat einen hohen Einflussfaktor. Ich glaube, das ist auch gesichert, dass wenn die Wirtschaft gut läuft, weniger geklagt wird, auch wenn dadurch mehr Verträge abgeschlossen werden sollten. Aber es ist einfach eine hohe Zufriedenheit da. Und die Anwaltschaft, die du erwähnt hast, die natürlich als Brückenfunktion, als Gatekeeper ein maßgebliches Wort mitzusprechen hat, geht's zu Gericht oder nicht. Wie hat sich nämlich diese zwei Thesen entwickelt?
Also die Konjunktur hat Einfluss. Das kann man festmachen. Aber das ist wieder so ein Punkt, den ich auch gerade ja versucht habe, deutlich zu machen. Also das sind dann eben eher, wenn man auf eine lange Sicht schaut, halt Wellenbewegungen, die aber eben diesen Abwärtstrend nicht ausschließen. Das kann man ziemlich gut nebeneinander legen auch. Bei der Anwaltschaft haben wir eine ganz wichtige Weichenstellerfunktion. Also es gibt wenige Verfahren, in denen jetzt auch beim Amtsgericht, wo wir keinen Anwaltszwang hätten, aber wo kein Anwalt dann aktiv wird. Das heißt, eigentlich geht einer Klageerhebung immer eine anwaltliche Beratung voraus und deswegen war uns auch der Blick jetzt eben auf die Perspektive der Anwältinnen und Anwälte sehr, sehr wichtig. Und diese Weichenstellerfunktion hat sich auch bestätigt. Ja.
Und habe ich das richtig verstanden? Also der Bürger geht praktisch nicht allein zu Gericht. Der hat in aller Regel immer einen Anwalt gesprochen.
Also dass man jetzt wirklich das, was wir ja noch so beim amtsgerichtlichen Verfahren kennen, also dass man im Grunde eine Klageerhebung zu Protokoll der Geschäftsstelle als Privatperson macht, ist ein sehr seltener Fall, ja. Also der häufigere Fall ist auch, dass im amtsgerichtlichen Verfahren anwaltliche Vertretung da ist. Das ist richtig, ja. Ansonsten, ja, was es noch an sagen wir mal, wichtigen Thesen gab, war ja, dass das Ganze vielleicht eher so verlagert wurde, dass wir halt jetzt weniger vor Gericht sind, sondern eben mehr mediieren oder Verbraucherstreitbeilegung betreiben oder Ähnliches. Ich glaube allerdings, wir werden da, also oder das heißt, das ist eigentlich keine Glaubensfrage, sondern wir haben ungefähr 80.000 Verbraucherstreitbeilegungsverfahren im Jahr. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir bei den Amtsgerichten also um die 1 Million Verfahren haben, dann kann man, glaube ich, schon ganz deutlich sehen, dass das sicherlich jetzt nicht der ausschlaggebende Grund sein kann. Wahrscheinlich ist es so, dass eben in diese Schlichtung doch eher die Verfahren gehen, die sonst auch vor Gericht nicht gelandet werden. Und bei der Mediation, das weißt du selber genauso gut, ist es einfach ein sehr aufwendiges, langwieriges Verfahren, wo es eben auch nicht diese Zahlen einfach gibt. Also dasselbe gilt übrigens für die Schiedsgerichtsbarkeit. Das macht, ja, wie man so sagt, den Kohl nicht fett oder den Braten nicht fett. Oder.
Genau, also 2017, die Evaluation des Gesetzes hat das deutlich gezeigt, dass das keinen Einfluss hat auf diese enormen Zahlen von Klageeingängen, die das bis vor Jahrzehnten noch hatte, das deutsche Gerichtswesen. Da können Mediatoren nicht wirklich was in die Waagschale werfen. Und auch die mittlerweile online gestellten Verbraucherschlichtungsstellen, Ombudsstellen, die es alles gibt, haben, soweit ich das überblickt habe, keine nennenswerten Zahlen, die die Erwartungen nicht erfüllt haben.
Also das Das ist sehr unterschiedlich nach den einzelnen Verbraucherschlichtungsstellen. Und man muss sich jetzt auch klar machen, also klar, wir haben 2016 da ein neues Gesetz, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, bekommen, aber wir haben ja eine viel längere Schlichtungstradition schon in Deutschland. Und es gibt schon bestimmte Branchen, also Versicherung, Kfz, Ärzte, Anwälte, Personenverkehr, wo wir wirklich nennenswerte Beiträge der Schlichtung haben. Ne? Aber ich glaube, der wichtigere Schluss ist eher, wir werden halt jetzt nicht den Rückgang durch Abwanderungsbewegungen erklären können, sondern wir werden schon auf die Justiz selbst schauen müssen. Mhm. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ne? Dass, ja. Da haben wir jetzt niemanden, der uns irgendwas wegnimmt, in Anführungsstrichen, mhm. sondern es gibt offensichtlich schon Probleme im Verfahren, die davon abhalten, eine mhm. Klage zu erheben. Ja.
Ich will noch einen Einflussfaktor nochmal anreißen, dieses Thema Rechtsschutzversicherungen, die ja durch die Bank weg die letzten Jahre Mediation angeboten haben. Zumindest also vorgeschaltete Verfahren, bevor es zum Anwalt geht, der dann möglicherweise eine Klage einhält. Meiner Kenntnis nach, und die ist schon ein paar Jahre alt, waren das auch nicht die nennenswerten Zahlen. Und viele Klageeingänge sind letztlich über die Zubringerstraße der Rechtsschutzversicherung gelaufen. Ist das immer noch so, dass es keine Rolle spielte, dass die Rechtsschutzversicherungen immer noch ein großer Zubringerweg sind? Oder ist dort auch ein Rückgang zu sehen? Möglicherweise auch, dass die Rechtsschutzversicherungen selbst ein starkes Stellwerk darstellen.
Also ich glaube ganz sicher, dass sie ein starkes Stellwerk sind. Ich glaube auch, dass das in Deutschland auch eine ganz besondere Situation ist, weil wir einfach ein sehr versicherungsfreundliches Bevölkerung hier so haben. Ne? Also fast die Hälfte aller Menschen sind rechtsschutzversichert. Das ist allerdings jetzt auch nicht erst seit kurzem so, sondern das...
Seit Advokatsliebling praktisch.
Also das steigt schwach, aber kontinuierlich das an, aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass jetzt in den letzten Jahren nun wie verrückt noch mehr Rechtsschutzversicherungen abgeschlossen worden wären. Die Rechtsschutzversicherungen haben da irgendwie in zweierlei Hinsicht eine ganz wichtige Weichenstellerfunktion. Zum einen, in der Tat, wird schon versucht, dass man eben vor das gerichtliche Verfahren irgendwie eine Einigung stellt. Einfach weil das kostengünstiger ist, weil es auch schneller geht und oft auch die Menschen damit durchaus zufriedener sind. Ja. Zum anderen ist es aber so, wenn dann eben für bestimmte Bereiche mal eine Deckungszusage gegeben ist, dann kann das auch Ausgangspunkt für so eine Massenklage sein. Also das kann man bei den Dieselfällen ganz eindeutig festmachen. Mhm. Da wurde einfach eine Erfolgsaussicht gesehen und das hat dazu geführt, dass eben die gerade jetzt auch noch parallel zu dem Musterfeststellungsverfahren, was ja eigentlich das Ganze sozusagen bündeln sollte, eben Hunderttausende von Individualklagen stattgefunden haben. Da haben die Anwälte eben geschaut, also entweder war man rechtsschutzversichert, dann direkte Vertretung, oder man war nicht rechtsschutzversichert und dann eben durch so eine Legal-Tech-Sammelklage mit Erfolgshonorar. Und da wurden dann im Grunde Personen, wo halt die Deckungszusage da war, das wurde dann auch aktiv beworben, das kann man nicht anders sagen. Ja.
Okay, das war eine Spitze sozusagen, wo mehrere, also wo ein Bereich, wo die Eingangszahlen nicht zurückgegangen sind. Im Ganzen sind sie zurückgegangen. Wir haben ein paar Punkte besprochen, die als These im Raum standen. Mal ganz lapidar von außen gefragt, gibt einfach weniger Konflikte. Die Leute haben einfach nicht mehr so viel Streit. Die haben einfach keine Zeit mehr zu streiten und zu Gericht zu gehen auch noch. Was hältst du von der, These will ich es gar nicht nennen, aber von der Überlegung?
Also das waren ja zwei Teile. Ne? Das eine war, es gibt weniger Konflikte und das andere, man hat keine Zeit mehr zum Streiten. Das ist nicht dasselbe. Okay. Also ich glaube, weniger Konflikte gibt es nämlich nicht. Also dass wir jetzt irgendwie alle so zu ganz harmonischen Menschen geworden wären, die das irgendwie wegatmen oder so, das glaube ich eigentlich nicht. Die Frage ist tatsächlich eher, nehmen wir uns die Zeit dafür? Und da würde ich sagen, also das kann man schon sagen, dass wir einfach, also wir haben keine langsame Justiz in Deutschland, aber wir haben eine so extrem beschleunigte Gesellschaft, dass einfach dann so ein Verfahren wirklich über eine zu lange Zeit auch Rechtsunsicherheit, auch finanzielle Unsicherheit entstehen lässt und dass sich die Investition dann eben nicht lohnt. Und wenn man sieht, dass der Rückgang bei den Amtsgerichten sehr viel deutlicher ist als bei den Landgerichten, dann hängt das natürlich damit zusammen, dass man im Grunde nicht bereit ist, für so eine doch nicht allzu hohe Summe diese Investition einzugehen. Mhm. Und das ist ja für den Einzelnen auch durchaus rational. Also es geht mir gar nicht so sehr als Bürger, als Unternehmen darum, dass so ein Streit jetzt durch ein Gericht rechtsförmig entschieden wird, sondern er muss eben einfach erledigt werden. Mhm. Und das ist dann eben doch auch eine gesellschaftliche Veränderung, die wir da einfach bemerken. Das ist aber eben auch eine Veränderung, wo man sagen kann, naja, vielleicht ist die Justiz die auch irgendwo nicht mitgegangen. Ne? Mhm. Ich will da jetzt noch gar keinen Schluss auf notwendige Änderungen in der Justiz ziehen, sondern das muss man einfach, glaube ich, erstmal anerkennen.
Also das wäre dann auch gar nicht so sehr ein Einflussfaktor von außen, der daran hindert, da jetzt zu Gericht zu gehen, sondern mitunter eine ganz rationale, nüchterne Abwägung, die angesichts der gesellschaftlichen Beschleunigung dazu führt, zu sagen, okay, das lohnt sich nicht, bei Gericht mir jetzt noch Recht und gegebenenfalls finanziellen Ausgleich zu holen. Ich gehe lieber weiter meinen Weg und lass mich davon nicht abbringen. Das würde mich in der Tat erstaunen, weil das ja wir reden ja von Hunderttausenden von Fällen, die zurückgegangen sind seit also Eingangszahlen pro Jahr.
Also wir werden auch nicht nur einen Erklärungsansatz dafür finden. Es wird eine ganze Reihe geben. Also neben der Tatsache, dass wir eben einen generellen Rückgang haben, von einigen Aufs und Abs abgesehen, kann man auch sagen, dass wir jetzt nicht da monokausal, also dass wir jetzt, wenn wir noch ganz lange suchen, nun den einen einzigen Auslöser finden. Sondern am Ende wird es auf eine Gewichtung von verschiedenen Faktoren hinauslaufen müssen. Aber dass dieser Faktor eine Rolle spielt, das können wir, glaube ich, schon sagen, und zwar keine ganz kleine Rolle spielt. Und es wird tatsächlich dann, wenn man das mit so einer nüchternen Abwägung angeht, nicht mehr so viel auch ums Prinzip gestritten, ne? Sondern man geht halt dann zu Gericht, wenn es relativ komfortabel ist. Und bei so einer Legal-Tech-Plattform, da müssen Sie nicht mehr viel machen, außer ihren Streit anzumelden. Sie erhalten zwar im Falle des Gewinns keine Vollkompensation, da wird ein bestimmter Prozentsatz abgezogen, aber das kann es ja wert sein. Mhm. Dass ich dann.
Und Legal Tech würde bedeuten, also es gibt eine Plattform, bei denen werden die potenziellen Kläger geben ihre Daten ein, geben ihren Anlass ein und es wird algorithmisch, maschinell unterstützt, entschieden, wird das weiter betrieben oder nicht. Aber man selbst hat als Verbraucher, als potenzieller Kläger keine Not mehr, irgendwas zu tun.
Ganz recht. Ja, das ist im Grunde ein System, wo man sagen kann, dass das vom Aufbau her recht aufwendig ist. Also, dass ich erstmal die entsprechende Software installiere, programmiere und funktionstauglich mache, das braucht Aufwand. Aber wenn es dann mal soweit ist, dann kann man das halt skalieren. Und umso mehr Fälle es dann sind, umso lohnenswerter letzten Endes. Ne? Das Problem, ich meine, wir sind jetzt noch nicht so zu dem Problem gekommen, aber das ist natürlich, sind natürlich dann Fälle, wo die Ergebnisse auch, also es sind gleichartige Fälle, ne? Für den Individualrechtsstreit, wo es dann vielleicht ja auf den Einzelfall ankommt, ist es nicht das geeignete Modell. Ne?
Also klassisch, also die Plattformidee ist im Recht angekommen damit und wird dort auch in Deutschland genutzt und ausgefaltet, wie wir das ganz aus anderen richtig. Bereichen ja auch kennen, dass Plattformen letztlich aufsaugen und den Markt dann auch beherrschen. Also so ein Thema auch zum Markt machen.
Also ganz recht, wobei wir jetzt eben tatsächlich also im Bereich der Klageerhebung ja sind. Ich rede jetzt ja nicht von Plattformen wie vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Amazon A bis Z oder eBay Käuferschutz oder sowas. Ne? Da haben wir natürlich Millionen von Verfahren, aber die werden auch früher nicht zu Gericht bekommen.
Ja.
Und bei den Plattformen, also da finden ja Klagen statt bei den Plattformen, von denen wir da gerade gesprochen haben. Das ist aber wohl eher ein Indiz dafür, dass halt dieser Komfort irgendwo notwendig ist, um noch zu Gericht zu gehen. Also so wird dann ein Schuh draus. Ne? Das,
ah ja, okay. Wie schätzt du denn das als Zivilrechtlerin, wenn ich dich so mal bezeichne, ein, dass diese Klagerückgänge so enorm waren? Ich war ja auch für dich wahrscheinlich zu irgendeinem Zeitpunkt mal überraschend und ja, vielleicht auch Augen öffnen, weil du ja in der Zeit praktisch Jura auch gelernt und studiert hast, wo Deutschland ja bekannt war als Klagenation, wo wie hieß es dann immer, dass also eine Klageschwemme und Klagehanseln in Deutschland, also eine Prozessflut stattgefunden hat in den 80ern, 70er, 80er, 90er Jahre.
Ja, man reibt sich die Augen. In der Tat. Also das ist ja noch gar nicht allzu lange her, dass Themenstellungen nicht so aussahen wie jetzt, sondern dass man eben sagte, Entlastung der Gerichte als wichtige Aufgabe der Gesetzgebung beispielsweise. Ne? Also so gesehen, ja, das...
Also ist das positiv? Ist überraschend. Oder...
Also ich glaube, es kann jetzt nicht bei so einem Projekt darum gehen, irgendwie einen Zustand von Prinzipienreißerei oder Klagenation wiederherzustellen. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht das Ziel. Was man eher eben sich anschauen muss, welche Folge hat es denn für eine Gesellschaft, wenn Konflikte nicht mehr rechtsförmig gelöst werden? Das ist doch eher die Fragestellung. Ne? Also nicht so sehr, wollen wir jetzt alle wieder zu Klagehanseln machen, sondern wollen wir eigentlich noch rechtsbasierte Konfliktlösung haben, was in meinen Augen im Rechtsstaat eigentlich gut zu Gesicht steht. Ja. Also man kann Konflikte auch anders lösen. Man kann sich auf die Nase hauen, man kann das mit Kulanz machen, man kann sich, was auch immer, also da gibt es ja, Geld ist ein ganz gutes Konfliktlösungsmittel in vielen Fällen. All das ist ja möglich, aber da würde ich eben als Jurist sagen, wie gesagt, einem Rechtsstaat steht es eigentlich ganz gut zu Gesicht, das auf Basis von Recht zu machen, zumal wir ja auch ein hochentwickeltes Rechtssystem haben. Das ist das eine, was vielleicht ein Nachteil sein kann dieser Entwicklung. Und das andere ist, wir kriegen natürlich dann auch weniger Leitentscheidungen, weniger Fortentwicklung des Rechts, weniger Orientierung durch Rechtsprechung, wenn weniger geklagt wird. Also genauso wie eben, keine Ahnung, ganz viele aktive Sportler irgendwann zu ein paar wenig tollen Olympioniken führen, ist das eben vielleicht auch im Prozess so, ne? Dass halt doch eine gewisse Anzahl da sein muss, damit wir das Recht fortentwickeln können. Und das Problem ist dann tatsächlich vielleicht auch nicht nur eins der Anzahl, sondern spiegelt eigentlich die Rechtsprechung noch den Zustand unserer Gesellschaft wider? Also das bekommt die noch die Konflikte zu sehen oder ist das nur noch ein Ausschnitt?
Ja, aus das finde ich einen wichtigen Punkt. Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Und dass in den Verfahren, in die vorteilhafterweise aus der individuellen Sicht hinter verschlossenen Türen stattfinden, aus gesellschaftlicher Perspektive die Problematik mit sich bringen, dass man es nicht mehr weiß, was geschieht und wie es zustande kommt und dann eher Fantasien darüber stattfinden und Spekulationen. Und das hat das Rechtsverfahren ja schon als Vorteil, dass eine Gesellschaft sich beobachten kann, wie sie mit Konflikten umgeht.
Ja, in der Tat. Und ich glaube, dass es auch auf die Dauer eine eher befriedende Wirkung hat, wenn Konflikte rechtsförmig bearbeitet werden und eben nicht, man sagt, naja, das lohnt sich halt nicht und jenes lohnt sich nicht und dann das kennen wir ja alle. Also wenn man
ja, und diskussionsfähig auch. Wenigstens auch diskussionsfähig bearbeiten, damit man als Gesellschaft darum reflektieren kann. Also im einzelnen Fall bin ich da ganz Mediator und sage, klar, das ist für die Beteiligten viel konstruktiver teilweise, die Konflikte für sich selbstverantwortlich zu lösen. Aber auf einer gesellschaftlichen Perspektive und bei einem Klagerückgang von 40% über Jahre hinweg ist es ein gesellschaftliches Problem, würde ich fast auch mal.
Ja, wobei ich, also was ich wirklich bedauerlich finde, wenn jetzt dabei rauskommt, dass wir verschiedene auch außergerichtliche Streitbeilegungsmethoden jetzt irgendwie gegen das gerichtliche Verfahren stellen. Wie du sagst, im Einzelfall kann man es ja verstehen, dass es zu dem was man zum Mediator geht, aber ansonsten sollte man doch besser irgendwie auch den Rechtsstaat da vor Gericht fördern. Also das sollte, denke ich, nicht unser Ziel sein, uns da jetzt gegenseitig die Fälle abzugreifen. Nee, oder
da hat die Mediation auch gar nicht die... Da ist sie gar nicht auf Augenhöhe, genau. Ne? Ja.
Ganz recht. Also wir haben ja gerade gemerkt, daran liegt es eben gerade nicht. Das heißt, wir sollten jetzt in keiner Weise irgendwie Schlichtung, Mediation und Gerichtsverfahren gegeneinander ausspielen. Also das hat alles für bestimmte Konfliktkonstellationen seine sehr guten Gründe. Mal abgesehen davon, dass jetzt gerade in der Verbraucherschlichtung die Verfahren auch wirklich nicht mehr intransparent laufen. Da wird viel, viel mehr veröffentlicht, muss auch viel, viel mehr veröffentlicht werden. Da haben wir auch eine Rechtsorientierung, auch eine Unabhängigkeit. Also das ist, glaube ich, eine inzwischen ein bisschen überholte Einschätzung, das so als Justiz minderen Grades zu beurteilen und da irgendwie sich die Fälle gegenseitig abzujagen.
Caroline, vielen Dank für das Gespräch.
Lieber Sascha, bis bald. Dankeschön. Ne?
Danke auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Frau Professorin Dr. Caroline Meller-Harnig zum Thema der Klageeingänge und ihres dramatischen Rückgangs in den letzten 20 Jahren. Woran das liegen mag und wie das zu erklären ist, ob das positiv oder negativ ist und welche Konsequenzen daraus für die Rechtspolitik kommen mögen. Das Forschungsprojekt ist noch mitten im Gange und wird zum Jahresende abgeschlossen sein. Der Bericht wird übergeben werden und dann haben wir vielleicht nochmal Gelegenheit, mit Frau Professorin Meller-Harnig die Ergebnisse auswerten zu besprechen. Für den Moment bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart hier bei dieser Episode im Podcast Gut durch die Zeit. Sagt euren Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier gepodcastet wird zu Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.